ARD Sounds.
Umstrittener Castortransport. Warum Atommüll durch Deutschland rollt.
Es ist ein Wal in der Ostsee gestrandet. Warum die Rettung so kompliziert ist.
Und warten an der Bahnschranke. Wie eine App hilft, Zeit zu sparen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen. An diesem Mittwoch, es ist der 25. März. Wir sind Marlies Schaum und Sebastian Trepper.
Guten Morgen.
Lasst euch nicht wegwehen heute. Ha? Es zieht wohl eine richtige Regenfront quer über das ganze Land, über ganz Deutschland. An vielen Orten sollen da heftige Sturmböen mit dabei sein. Für den Schwarzwald aufgepasst, da gibt es sogar eine Unwetterwarnung für wirklich orkanartigen Böen. Also passt gut auf heute.
So hat sich das heute Nacht in Ahaus im Münsterland angehört. Da ist der erste von sehr vielen Castor-Behältern mit radioaktivem Müll aus Jülich im Rheinland angekommen, begleitet von den Protesten, die wir da gerade hören. Castor-Transporte klingen für mich ein bisschen nach einer Nachricht aus der Vergangenheit, weil Deutschland ja mittlerweile aus der Atomenergie ausgestiegen ist. Aber die Hinterlassenschaften der Atomkraftwerke, die sind eben noch da.
Allerdings ist der Atommüll, der da heute Nacht mit einem Schwertransporter über die Autobahn gerollt ist, nicht aus einem Atomkraftwerk, ja, das irgendwie Haushalte oder Industrie mit Strom versorgen sollte, sondern in Jülich, wo der Müll herkommt. Da gibt es ein Forschungszentrum, da stehen zum Beispiel Supercomputer und es gab dort mal einen Forschungsreaktor. Der ist zwar schon 1988 stillgelegt worden, aber diese Brennelemente von damals, die sind eben einfach noch da. Verstaut und abgesichert in den berühmten Castor-Behältern. Und die Genehmigung, dass diese Behälter in Jülich stehen dürfen, die ist aber schon 2013 abgelaufen. Und jetzt sollen die Behälter dann eben wirklich weg. Castor, falls ihr euch das genau wie ich gefragt habt, ist übrigens die Abkürzung eigentlich nur des englischen Namens für diese Behälter und steht im Grunde ja für Lagerfass für Atommüll.
In dem Reaktor in Jülich wurden keine Brennstäbe benutzt, sondern Kugeln, ungefähr so groß wie Tennisbälle. 300.000 dieser radioaktiven Kugeln sind das und die liegen seit vielen Jahren in großen gelben Castorfässern, die die Strahlung abschirmen. 2,70 Meter hoch, 130 Tonnen schwer. Und heute Nacht ist das erste dieser Fässer mit einem Schwertransport über die Autobahn gefahren worden. 152 dieser Fässer gibt's. Es scheint so zu sein, dass zukünftig auch drei Castoren gemeinsam unterwegs sein könnten. Aber selbst dann, das sind schon noch einige Fahrten, bis das alles transportiert ist.
Vor allem der Aufwand, der ist ja wirklich ganz schön groß. Ja? Also heute Nacht waren alleine 2400 Polizistinnen und Polizisten dabei bei diesem Transport. Da gab es einen Helikopter über der Autobahn, ganz viele Polizeiautos. Die Strecke an sich ist eigentlich noch echt überschaubar, 170 Kilometer. Und trotzdem, das muss ja alles mega gut abgesichert werden. Die Polizei hat nachher gesagt, gab keine Probleme. Wir sind da heute super durchgekommen, hatten 4 Stunden geplant. Aber am Ende waren es wohl doch nur 3,5.
Ja, das liegt auch daran, dass die Proteste nicht so groß waren. In Jülich ein paar hundert Menschen und in Ahaus nachts um 2, als der Transporter ankam, noch weniger. Also kein Vergleich zu zum Beispiel 1998, als viele tausend Leute gegen Castortransporte nach Ahaus protestiert haben. Klar, könnte man jetzt denken, Deutschland ist aus der Atomkraft ausgestiegen. Es gibt ja auch nichts mehr zu protestieren. Das stimmt aber auch nicht. Jens Dütting hat die Proteste in Ahaus mitorganisiert. Der sieht schon noch massive Probleme.
Wie können wir Atommüll möglichst sicher lagern? Und da sind wir der Meinung, da macht es keinen Sinn, Atommüll hin und her zu fahren. Dafür sind die Transportrisiken einfach zu groß. Und wir wollen, dass halt mit langfristiger Perspektive geplant wird. Und das passiert hier in Deutschland einfach nicht.
Was er mit es macht keinen Sinn, den gefährlichen Müll hin und her zu fahren, meint, ist, dass der Transport an sich natürlich durchaus riskant ist. Also zum Beispiel auch, weil Länder wie Russland solche Castor-Behälter mit Drohnen angreifen könnten, sagen zumindest die Kritiker. Und der zweite Punkt ist, dass es ja auch in Ahaus nur ein Zwischenlager gibt, ja, und keine Anlagen, in denen der Atommüll dann langfristig bleiben kann. Trotzdem sind Experten der Meinung, dass es sicherer ist, den Atommüll aus Jülich in Ahaus zu lagern, unter anderem, weil es in der Region um Jülich regelmäßig kleinere Erdbeben gibt.
Die Suche nach einem Endlager läuft zwar, aber das soll extrem gründlich passieren, weil der Atommüll in diesem Endlager dann für viele tausend Jahre sicher liegen soll. Die Bundesgesellschaft, die dafür zuständig ist, glaubt, dass sie frühestens in 20 Jahren überhaupt mal einen Standort klar hat. Und dann ist ja noch nichts gebaut und erst recht kein Müll ins Lager gebracht. Also die Perspektive, die Kritiker da anmahnen, ist extrem langfristig.
Unsere Kurznachrichten.
Der Iran lockert seine Regeln für Schiffe, die durch die Straße von Hormuz wollen. Die iranische UNO-Vertretung sagt, dass Schiffe, die als nicht feindlich gelten oder in militärische Aktivitäten involviert sind, durchfahren dürfen, wenn sie sich vorher angemeldet haben. Seit Kriegsbeginn hängen unter anderem hunderte Tanker fest. Deswegen sind auch die Ölpreise gestiegen.
Das Bundeskabinett will heute eine Verordnung zum Public Viewing während der Fußball-Weltmeisterschaft verabschieden. Dabei geht es unter anderem um eine Lockerung des Lärmschutzes während der WM. Die findet in den USA, Kanada und Mexiko vom 11. Juni bis 19. Juli statt. Durch die Zeitverschiebung laufen viele Spiele abends und nachts unserer Zeit und normalerweise gelten nach 22 Uhr strengere Lärmschutzvorschriften.
Die Bundesanwaltschaft hat in Nordrhein-Westfalen und Spanien zwei Menschen festnehmen lassen, die sollen für einen russischen Geheimdienst spioniert haben. Ziel der Spionage soll ein Mann gewesen sein, der von Bayern aus Drohnen und dazugehörige Bauteile in die Ukraine geliefert hat. Normalerweise klingen gesunde, glückliche Buckelwale so. Unterwasserebene. So klingen die Unterwasser. Kein Buckelwal dieser Welt sollte auf einer Sandbank vor Niendorf in der Lübecker Bucht liegen. Seit Montag liegt da aber einer. Es ist wohl ein junger Buckelwalbulle, gut 10 Meter lang. Und bis jetzt konnte er sich noch nicht selber wieder ins tiefere Wasser bewegen. Auch alle Rettungsaktionen haben bis jetzt leider überhaupt gar nichts gebracht.
Das ist gefährlich für den Wal. Seine Haut darf nicht austrocknen. Deshalb erzeugen die Rettungskräfte von Feuerwehr und Co. mit ihren Booten da die ganze Zeit einen Wellengang, um den Wal ja regelrecht nass zu halten. Allerdings ist auch der Salzgehalt in der Ostsee viel zu niedrig für das Tier. Das führt bei Buckelwalen schnell zu Hautproblemen. Da entstehen dann so Wucherungen, auch Pilze, Mikroben und andere Parasiten können sich schnell vermehren. Und dieser junge Buckelwalbulle hat auch noch Reste eines Fischernetzes auf der Haut, das ihm Probleme macht.
Die Helfer und Helferin vor Ort, die sagen, dass das Wasser genau dort, wo der Wal jetzt liegt, zum Überleben zu niedrig sei, zum Retten aber zu hoch. Also die können da einfach schlichtweg nicht stehen und dann zum Beispiel mit ganz vielen Leuten den Wal schieben oder so. Überhaupt ist der ja richtig, richtig schwer. Also bis zu 35 Tonnen wiegt so ein ausgewachsener Buckelwal. Und wenn der jetzt da so auf Sand aufliegt und nicht richtig im Wasser schwimmt, dann drückt sein Gewicht auch auf seine Organe. Also das ist alles überhaupt gar nicht gut für den, sagt auch Sven Biertümpfel. Er ist für die Meeresschutzorganisation Sea Shepherd vor Ort beim Wal und sagt, leider kann dieses qualvolle, ja, vor Ort gestrandet sein, noch eine Weile andauern.
Das kann er tatsächlich noch sehr lange durchhalten. Das ist ja eins der großen Probleme, die wir haben. Also weil viele ja auch sagen, das Tier ist eh krank. Wir sollen ihn dort einfach liegen lassen und in Ruhe lassen. Wenn man das machen würde, würde sich das Ganze tatsächlich bis zu eine Woche noch ziehen, bis das Tier dann endgültig verendet.
Die Helfer beschreiben zwar, dass der Wal sich noch von alleine bewegt ab und an, der atmet auch, aber wie gerade gehört, es schien ihm von Anfang an, seit er da gestrandet ist, nicht wirklich gut zu gehen. Der hat auch immer wieder so dumpfe Töne von sich gegeben.
Deshalb haben Experten auch schon überlegt, ob der Wal krank ist, ob er sich diesen Platz in der Lübecker Bucht vielleicht sogar zum Sterben ausgesucht hat. Es ist aber wohl am wahrscheinlichsten, dass dieser Buckelwal sich verirrt hat, sich verschwommen hat auf der Suche nach Nahrung. Buckelwale wandern regelmäßig durch die Meere. Gerade junge, männliche Buckelwale gehen auch alleine auf Wanderschaft. Und offensichtlich ist der Wal, der da jetzt in der Lübecker Bucht liegt, der gleiche, der schon seit Wochen immer mal wieder im Hafen von Wismar gesichtet worden ist, also in Mecklenburg-Vorpommern.
Und jede Stunde, die der da liegt, ist wirklich schlecht für den Wal. Man kann ihm gerade auch noch nicht mal irgendwelche Nahrung zur Stärkung geben, weil Buckelwale sich überwiegend von Kleinstlebewesen im Wasser ernähren, also tierischen und pflanzlichen und auch von kleinen Schwarmfischen. Die filtern sich die Nahrung eigentlich selber, also jeden Tag aus dem Wasser bis zu 1000 Kilo Nahrung am Tag. Und das ist jetzt alles natürlich gar nicht möglich.
Die Feuerwehr, die Polizei, Tierschützer versuchen da sehr, sehr viel, um den Wal von der Sandbank zu befreien. Sie haben ihn gedreht, sodass er Richtung offenes Meer blickt. Sie haben versucht, ihn mit Wellen, die sie eben durch die Schiffe erzeugen, ins Meer zu spülen. Sie haben gehofft, dass das Hochwasser ihm nützt, um sich selbst zu befreien. Und zuletzt haben sie versucht, mit einem Saugbagger den Sand unter dem Wal wegzusaugen, damit da mehr Wasser um ihn herum ist und er wegschwimmen kann.
Aber hat bis jetzt eben alles leider gar nichts gebracht. Die Helfer sagen, sie geben nicht auf, aber so richtig viele Optionen haben die nicht mehr. Also die können auch nicht so nah an den Wal ran, das stresst den. Es ist zu gefährlich, auch für die Rettungskräfte wegen der großen Schwanzflosse des Tieres. Und die können jetzt auch nicht irgendwelche Seile über ihn werfen und ihn dann mit einem Hubschrauber ins offene Meer ziehen. Dabei könnten sie ihn einfach zu sehr verletzen. Also offensichtlich hängt die Rettung dieses Wals jetzt davon ab, wie hoch die nächsten Hochwasser sein werden und wie geschwächt der Wal dann noch ist.
Damit er nicht zusätzlich durch Menschen gestresst wird, hat die Polizei übrigens in der Lübecker Bucht den ganzen Strand in seiner Nähe großräumig abgesperrt. Und trotzdem haben Schaulustige versucht, über die Absperrungen hinwegzukommen und haben wohl sogar versucht, mit Paddelbooten da näher ranzukommen. Wie dumm kann man sein?
Verstehe ich auch nicht. Also, ich meine, dass wir Menschen dumm sind und die Tiere ausgerottet haben, wissen wir ja. Also es gab mal hunderttausende Buckelwale, ne, in den Meeren dieser Welt. Die sind aber so stark bejagt worden, dass nur noch wenige 10.000 übrig geblieben sind. Dabei brauchen unsere Meeresökosysteme diese Wale. Also dadurch, dass die immer wieder auf- und abtauchen, auch aus großen Tiefen, durchmischen sie die Wasserschichten. Ist total wichtig und... ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, die düngen die Meere. Ist kein Witz. Die fressen ja vor allem, habt ihr gehört, Fische, Tintenfische und so. Und wenn die dann in den oberen Wasserschichten ihren Darm entleeren, dann düngen die damit quasi die Meere mit viel Eisen und Phosphor und Stickstoff. Dadurch wächst das sogenannte Phytoplankton, winzige Pflanzen und Algenteile. Und die wiederum binden CO2. Ist immer wieder irre, finde ich, auf welche Ideen man kommen kann, wenn man auf die Bahn wartet. Also die einen posten dann sehr lustige Bilder der absurdesten Texte auf Bahnanzeigetafeln. Die anderen ärgern sich und machen dann aus dem Ärger eine App. So wie Marius. Marius Fetzenberger, der wohnt mit seiner Frau und mit seiner Tochter in Dreieich, südlich von Frankfurt am Main. Und da gibt es einen Bahnübergang, an dem man oft lange warten muss.
Meine Tochter spielt Fußball in Frankfurt und wir mussten sehr häufig immer über die Schranke. Das heißt, in den letzten 10 Jahren sehr, sehr häufig sehr viel Lebenszeit hier verloren sozusagen.
Und Marius tut etwas dagegen. Er ist zwar kein Programmierer, aber er arbeitet in der Cybersicherheit. Er kennt und nutzt KI-Tools und er hat ein bisschen Hilfe von seiner Tochter bekommen. Die hat nämlich, wenn sie da so an der Schranke standen, parallel in die App des regionalen Verkehrsverbundes geschaut, wie die Züge so geplant vorbeifahren sollten. Und diese Daten hat Marius als Basis genommen und mit Hilfe von KI eine App entwickelt.
Also die App berechnet, wann Züge vorbeifahren werden und wie lange die Schranke dann unten sein wird oder eben oben. Marius und seine Tochter können also in der App wirklich sehen, wann sie losfahren müssen, damit sie nicht zum Beispiel 40 Minuten oder länger vor der geschlossenen Bahnschranke warten müssen. Das ist alles kostenlos, die App. Es gibt sie aber noch nicht in den üblichen Stores. Aber man kann die Webseite dazu schon aufrufen und nutzen. Habe ich natürlich jetzt gemacht, Sebastian, hier, ne? Schau mal. Kurze Öffnung gerade. Schranke ist jetzt gerade offen, aber nur noch für 2 Minuten. Ja, dann schließt die wieder. Also sollte man sich beeilen, wenn man da jetzt gerade, wo wir aufzeichnen, rüber möchte. Also dass man da so einen richtig guten Top-Überblick hat, kommt auch bei denen gut an, die regelmäßig diesen Bahnübergang überqueren müssen.
Ich habe bis jetzt sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Das hat ja einen Countdown auch in der App. Und ich sehe hier auch gerade noch 2 Minuten, dann geht's weiter. Einmal habe ich rückgemeldet, dass es nicht ganz akkurat war, aber ich sehe ja auch, dass die sich dadurch auch verbessert.
Die App ist ja KI-gestützt und die lernt durch das Feedback der Leute. Die melden zum Beispiel, wenn die Angabe mal nicht stimmt, wie lange die Schranke in Dreieck zu ist und wann der Übergang frei ist. Aktuell liegt die Genauigkeit so bei 60-80%. Herausforderungen sind zum Beispiel die Live-Daten der Bahn, die die App nutzt. Die sind oft nicht so richtig zuverlässig und es gibt keinen Fahrplan für Güterzüge, auf den die App zugreifen kann. Da hilft die App dann also nicht so gut.
Aber das alles, und das ist das Beste, ist jetzt nicht nur eine schöne Idee aus Dreieich in Hessen, damit die Menschen hier nicht vor der Bahnschranke die Nerven verlieren, sondern so eine App könnte auch sehr nützlich und wichtig sein für Rettungskräfte, also für Polizei und Feuerwehr. Bis jetzt umfahren die Bahnübergänge, wo immer es nur geht, damit die da im Einsatzfall nicht irgendwo stecken bleiben. Aber es gibt in Deutschland etwa 13.500 Bahnübergänge und viele davon mit Schranke. Und deshalb testen sie seit Anfang dieses Monats in Weilerswist in der Nähe von Köln eine ähnliche App wie die, die Marius aus Hessen erfunden hat. Die App da in Weilerswist kommt von der Hochschule Mainz und die funktioniert in etwa so, aber wie die von Marius, damit Rettungskräfte schneller ans Ziel kommen. Auch ihr wisst ja, wie wichtig uns Deutschen das Klopapier ist, ja. Also die halbe Welt hat ja während der Corona-Zeit Witze darüber gemacht, dass bei uns die Klopapierregale leer waren. Aber wir wissen alle zu Recht, oder? Also ich finde, ohne Klopapier lebt es sich deutlich unangenehmer. Und es sollte ja auch schon ein Klopapier sein, das etwas weicher ist als Schleifpapier. Das ist auch angenehmer.
Ja, das haben auch Schüler und Schülerinnen einer Grundschule in Dülmen in Westfalen bemerkt. Die finden ihre Schultoiletten eh nicht so richtig dolle. Und vor allem das harte Toilettenpapier regt sie auf. Deshalb haben ihnen die Schulleitung und sogar der Bürgermeister höchstpersönlich versprochen, dass sie am nächsten Ausschreibungsverfahren für Klopapier beteiligt werden. Heute Mittag ist es endlich soweit. Sie dürfen sich das neue Toilettenpapier aussuchen.
Was für ein Tag.
Ja. Wie Weihnachten und Ostern zusammen. Toilettenausschreibungstag. Toilettenpapierausschreibungstag.
Sucht ihr euch auch mal ein paar schöne weiche Rollen aus, ja? Und habt einen herrlichen Mittwoch. Bis ganz bald.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.